Es geht weiter im zweiten Teil vom Kapitel 7, Hinkeljugend. Und zwar im Gespräch am Sonntagnachmittag, wo der Kurt verspricht, dass er mit Lydia und Wonna, aber auch mit seinen Freunden bespreche, bevor er wieder mit kritischen Aussagen an die Öffentlichkeit gehen will. Es ist noch manchmal besprochen worden, dass der Lydia allerhand durch den Kopf gegangen ist in der Nacht drauf. Das muss ich nicht extra noch sagen. Ihre Mädchen, ihre zwei Söhne und namentlich der Kleine, die haben ihr so gefallen, die haben so gefreut reagiert, einfach so richtig, so gesund. Aber auch der Kurt, er ist ihr während dieser Besprechung näher vorgekommen als seit langem. Im Körper hat sie eine Art Vibrieren gespürt, wie aus früheren Zeiten, wo sie im Bett liegt und ihr die Szene von heute Nachmittag in Sinn kommt und ihr wieder das Vibrieren im Körper so ein angenehmes Gefühl auslöst. Da kommen ihre Bilder vor die Augen, Bilder aus der Zeit im Strigel, und sie probiert, die Bilder festzuheben. Im Anfang war es ja auch noch schön gewesen, so manches war neu gewesen, und dass immer wieder Leute vorbeikommen sind mit Anliegen an meinen Mann, wo ja manche Frau etwa auch ein Mann gern mir erzählt hat, wenn der Kurt nicht rum war. Das war zwar schon auch fremd gewesen, und ganz im Anfang habe ich noch nicht so gewusst, wie ich mich anstellen dabei. Aber ohne die Abwechslung wär's mir vielleicht langweilig geworden. Überhaupt sind es ja immer die paar gleichen Frommen, andere kommen bloß für eine materielle Hilfe vorbei, und die müssen es natürlich vom Herrn Pfarrer selber haben. Schön war auch, mit dem Kurt darüber zu berichten, einmal im Anfang. Ich habe ihn ja bewundert, wie er immer etwas Gescheites dazu hat können sagen, und ich hatte hier einen Weg genug der Zeit fürs Klavier und die Orgel. Allerdings in der Gemeinde selber hätte ich keine Gelegenheit gehabt für Kammermusik. Für das hätte ich müssen nach Zofingen. Aber nach ersten Versuch ist es dann gleich darauf rausgekommen, Frau Pfarrer müsse rum sein, wenn schon nicht der Herr Pfarrer selber. Und gerade der ist halt gar beansprucht. Schon da im Strigel, so ganz verbissen in seine Arbeit. Die Leute sind zwar nicht extra fromm dort, aber für Hilfe nützt es den unerfahrenen Gemeindepfarrer gern aus. Er hat halt gefunden, seine wichtigste Aufgabe sei, da sie für die Menschen in Not. Er hat schon so etwas Sicheres, Ruhiges an sich gehabt, wie einen grossmächtigen Bär. Das hat mir tief innen wohl da zu denken, das ist jetzt mein Bär. Schon. Aber dass manche Familie schmal durch muss, gleich dass die Mutter noch geht putzen, besonders wenn der Mann mehr in der Beiz ist als daheim, und dass es in manchem Haus wüst zu und her geht. Das habe ich bald bis zum Verleider zu hören bekommen. Natürlich tun mir die Leute leid. Natürlich kenne ich die Christenpflicht selber. Natürlich hilf auch ich gern, wenn ich habe. Aber schliesslich habe ich das nicht gelernt. Ich habe einen anderen Beruf. Und schliesslich hat auch alles seine Grenzen. Für mich, aber nicht für den Kurt. Ich hätte schon gern gehabt, wenn er auch mich verstanden hätte, wenn er sich ebenso um mich, um seine junge Frau, kümmert hätte, wie um Arbeiterfrauen. Ja, ich glaube, so hat es angefangen. Das war das erste Zeichen von Entfremdung. Es war zwar im Anfang noch nicht so schlimm. Da ist er schon immer wieder auf mich eingegangen, hat schon Verständnis gehabt. Aber ich glaube, der Kurt hat mit der Zeit selber Probleme bekommen. Als Professorensohn sind ihm Not und Armut von den Arbeiterfamilien im Strigl gerade so fremd gewesen wie mir. Und sicher ist er auf seine Art überrumpelt worden. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er da hockt vor seinem Entwurf für die Predigt, wie er seufzt. Ich weiss gar nicht, was ich diesen einfachen Leuten sagen kann. Was haben die von schönen Worten? Ach, wir werden sogar nicht vorbereitet an dieser Uni auf Arbeiterprobleme, schon grad gar nicht. Aber für ihn ist das seine Aufgabe. Er stürzt sich auf so etwas, je mehr, desto mehr es ihn fordert. Wahrscheinlich ist bei ihm daheim Pflichtbewusstsein ganz oben gestanden. Ich weiss es nicht, vielleicht auch Ehrgeiz, aber kaum Gemüt, kaum Zärtlichkeit. Zweifel, die Hände packt. Dann geht er wieder in die Bibel blättern, bis in alle Nacht hier. Wie manchmal warte ich in meinem Bett, bis mich der Schlaf überwältigt. Ohne gute Nachtkuss. Dann bin ich ja schwanger geworden, immerhin. Ich freue mich. Er auch. Aber ganz anders. Der Kurt nimmt schon Anteil, kommt schon auch Kochinsbewegungen spüren, sagt schon, wie er sich auf Nachwuchs freue, wie das ein göttliches Wunder sei. Aber ich habe mehr erwartet. Er meint's ja gut, gibt sie Mühe. Sicher will sie den Kurt mit mir freuen. Aber eben, er ist ganz von seinen Berufszweifeln besessen. Mir ist das übertrieben pflichtbewusst. Ah ja, das hat mich auch so mögen. Während meiner Schwangerschaft, meiner ersten Schwangerschaft, da reist er nach Stuttgart. Das heisst über Stuttgart in eine deutsche Stadt, nicht Leinenfurt, aber dort umeinander nehmen. Auch nicht in selbe Stadt, sondern in irgendein Kaff dort in der Nähe. Zum Theolog mit einem gespässigen Namen. Der kommt mir jetzt nicht in den Sinn. Er hat ja ständig von dem geschwärmt. Scheint sei der sehr umstritten gsi, eine Zeit lang, weil er bei der Sozi mitgemacht hat. Aber grad das imponiert dem Kurt. Der wüsse, meint er, wie Seelsorge in einer Arbeitergemeinde sein müsse. Jedenfalls kommt er ganz begeistert um und geht natürlich selber zu der Sozi in die Partei, erst noch zu den Zimmerwäldler. Mich selber hätt bloß mögen, dass er so einfach hätt können gehen, fort von mir mit meinem Kindli im Bauch. Aber meine Familie, namentlich mein Vater, ist gar nicht begeistert. Besonders, wo sein Schwiegersohn auch hilft, eine Gewerkschaft gründen. So nix läuft halt auch noch über mich. Ja, warum? Wie er den Schritt begründe, was ich dazu finde, ob er an die Familie denke, was sein Vater, der Professor Kraft, dazu sage. So nichts hätten meine Geschichtsdirektor Kurt gefragt. Mich haben die Umtriebe bloß nervös gemacht. Aber so richtig fährt unsere Entfremdung an, nach der Geburt, wo der Hansli da ist. Stolz ist mein Mann auf seinen Stammhalter und wie. Tapfer auch. Nie hat er geklagt wegen nur ruhiger Nacht. Der Hansli ist da ein Schreikind gsi. Ich noch eine ängstliche Mutter. Da bin ich schon sehr alleine. Frauen aus dem Striegel mit ihren eigenen Sorgen könnt mich nicht verstehen. Für die ist Mutterschaft einfach selbstverständlich und die haben auch Mütter, Schwestern, Freundinnen genug, die Bescheid wissen. Meine Mutter im Welschland ist halt nicht rum, wenn ich sie brauchte. Das gleiche mit meinen Freundinnen. Am Telefon kann man eben nicht gleich reden, wie wenn man beieinander sitzt und die Zeit hat. Der Kurt überlässt Erix mir. Er wäre ja völlig überfordert von Säuglingsproblemen. Einen Weg so unpraktisch, der gescheit Büchermensch mit zwei linken Händen. Dotsmal komme ich mir wirklich von allen im Stich klar vor. Und das Jahr darauf kommt schon der Martin. Mit ihm geht manchmal schon viel besser. Ich mach mir nicht mehr wegen jedem Piepsli Sorgen. Schliesslich ist es ja nicht mehr das erste Mal. Der Tini ist auch viel der Gemögiger, richtig zufriedener. Dafür wird der Hansli ungeduldiger. Ich muss mich aber auch um den Kleinen kümmern. Überhaupt habe ich für kaum mehr anders Zeit als für die beiden Bubli nebst dem Haushalt. Ja, die Zeit habe ich schwer gehabt und da sind böse Gefühle aufgekommen zwischen dem Kurt und mir. Und wieder trüllte Lydia ihre Gedanken um Beziehung zu ihrem Antrauten zur Frage wegen einer Scheidung. Bald schämt sie sich, geht flüchten. Bald imponiert er den Mann mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Courage gleich wieder so, dass sie nicht von ihm weg will. Bald spürt sie gleich wieder, dass sie ihn nicht mehr gern hat, dass sie ihn nicht will, der von nahe überlassen. Die wäre im Stand und würde noch gegen den Hinkel aufreizen. Sie will dabei sein, will sie können wehren, was nötig wäre. Und dann Kind. Lydia traut sich kaum, sich vorstellen, wie die eine Scheidung aufnehmen. Ob sie vom Vater wegwettet, will es wett bei ihm bleiben. Das macht ihr ganz Angst. Nur so viel. Am Tag darauf gibt sie unerwartet ihre Antwort bekannt wegen der Scheidung. Jetzt plötzlich, sie bleibt doch beim Kurt, lässt sich nicht scheiden. Sie steht zu ihrer Ehe. Allerdings wird das Zusammenleben wegen dem nicht einfacher. Im Gegenteil, das Bewusstsein, dass man jetzt zusammenbleibt, dass nichts ändert, dass sie Ja gesagt hat und jetzt ein Nein, drum schwieriger würde, macht Lydia nicht gelassener. Und so passiert's halt immer wieder, dass sie die Nerven verliert, so Ausbrüche, die einfach zu viel sind, wenn das auch niemand würde wahrhaben, immer nicht in ihren Kreisen. Sie will wieder zu dem Pastor Thomas gehen. Lang muss sie wehrweisen, ob sie das hochgeschlossene, schwarzsinnige Kleid will anlegen, das mit dem weissen Krägli und den vielen Knöpfli gerade Brust durchab, oder doch eher ihres graue Tailleur mit den Bernsteinbroschen und dem Spitzentüchli über dem Dekolleté. Der ist ja nicht so anstrengend. Aber vor dem Spiegel vergewissert sie sich gleich noch, ob einmal die Scheitel präzise in der Mitte und schön gerade ist. Der Pfarrer fragt sie dann, und nach vor sie ihr Anliegen kann formulieren, ob sie verwandt sei mit dem berühmten Schweizer Professor Kraft. Und vor sie eine Antwort rausbringt, fährt er weiter. Offenbar nimmt er ihr leises Zucken, ihr Zusammenziehen, das übers Gesicht gehuscht ist, als eine Bestätigung. Bin ich nicht ein Esel? Daran habe ich gar nicht gedacht. Er erklärt ihr, er könne sich sehr gut vorstellen, wie schwierig es für die Gemahlin von so öpper berühmtem sei, Vertrauen zu öpper Fremdem können finden. Von seiner Seite könne er sagen, dass er den Herr Professor bloß über seine Schriften kenne, dass er die überhaupt der mutige Mann seine Haltung schätze und achte, dass er aber zuversichtlich sagen könne, ich bin nicht befangen. Er traue sich ohne weiteres zu, den Standpunkt von der Frau Professor neutral können anschauen und vor allem ihre Anliegen aus ihrer Sicht anhören und mit ihr besprechen. Er wüsse, wie ein helles Strahlen gegen aussen doch manchmal auch dunkle Schatten werfe gegen innen. Sie sei übrigens ganz frei, ob sie auf den Bescheid aber seine Hülfe nahm, will in Anspruch nehmen, er jedenfalls sei für sie da. Sie müsse auch wissen, dass sie ihm nur so viel Seele erzählen, wo sie sicher sei, dass er das dürfe wissen. Ein Schlosser wirkt manchmal unheimlich, wenn er eine verschlossene Tür, ein versperrtes Kästchen, wo man lang vergebens dran herumprobiert und mit allen Kock von Schlüssel geklüttert hat, jetzt mit einem Dietrich und ein paar Handgriff im Nu aufbringt. Und es gibt Worte, wenn sie ehrlich sind, zumindest ehrlich wirken, wo etwas wie Zauber an sich haben, wo dann ein Mensch, wo schüch und ängstlich nichts über seine Gefühle, über seine Gedanken will verraten, Worte, wo der Mensch den Weg zum Reden bringt, dass er selber hinterher kaum glauben kann, wie viel er preisgegeben hat. Etwa so muss Lydia staunen auf dem Heimweg vom Pastor Thomas, wie sie ihre Nöte mit ihrem Mann hat können preisgeben, besser noch, als sie selber hätte in Wort fassen können, ohne den doch eigentlich fremde Mann. Soweit das Kapitel 7 von Lydia Kraft-Giger. Später geht's weiter mit dem Kapitel 8.